Herzlich willkommen bei Dein erstes Mal, dem Men's Health Podcast. In diesem Podcast sprechen Männer über ein erstes Mal, das sie individuell geprägt hat. Das erste Mal auf der Bühne, das erste Mal scheitern, das erste Mal ehrlich mit sich selbst sein. Ein Gespräch über Ängste, Glücksmomente, Ambitionen und mentale Stärke. Alle zwei Wochen mit prominenten Männern aus Sport, Kultur und Wissenschaft.
Unser heutiger Gast ist der German Treasure Hunter. Alleine der Titel ist schon super. Carsten Conze ist zu Gast, der berühmteste Schatzsucher Deutschlands.
Wir haben mit Carsten darüber gesprochen, wie es sich anfühlt, das erste Mal Gold zu finden. Carsten verrät uns die Bedeutung der sogenannten Krügerrandmünzen und gibt auch kleine Tipps und Tricks, warum vielleicht jeder mal im eigenen Garten den Spaten bemühen sollte und mal schauen soll, was unter der Erde liegen könnte.
Carsten hat mit uns gesprochen über gefährliche Funde, ein bisschen gruselige Funde und Mehrwert gibt unser Podcast ja auch immer. Ihr werdet, wenn ihr zu Ende gehört habt, wissen, was sich hinter Deus, Legend und Fortunis versteckt. Viel Spaß beim Hören, viel Spaß mit Carsten Conze. Herrlich, da sind wir wieder. Neueste Folge, dein erstes Mal, der Men's Health Podcast. Und heute, ich verspreche nicht zu viel, haben wir einen Gast. Erstmal Martin, moin Martin, hallo.
Moin, Arndt, grüß dich.
Martin ist natürlich nicht der Gast, den kennt ihr. Aber unser Gast ist jemand, auf den Martin und ich uns freuen, wie so ein bisschen wie so kleine Kinder, weil es geht hier um das Thema Schatzsuche. Und Schatzsuche ist so ein Thema, da haben Martin und ich im Vorfeld schon gemerkt, so, das kribbelt irgendwie, jeder will einen Schatz finden und so richtig wissen wir aber auch gar nicht, was. Denn Carsten Conze, das ist unser Gast heute. Hallo Carsten.
Ich grüße euch, hallo.
Was der so eigentlich macht und was ein Schatzsucher so auszeichnet, wir freuen uns total auf die Folge, das wird sicher großartig. So, jetzt übergebe ich an dich erstmal, Martin.
Carsten, Schatzsucher steht bei dir vorne drauf. Schatzsuche, Schatz, wir haben uns viel mit dem Begriff Schatz befasst. Schatzkiste kam uns in den Sinn. Schatzkiste, Piraten, Gold. Dein erstes Mal Gold gefunden. Kannst du dich noch daran erinnern?
Ja, tatsächlich kann ich mich daran erinnern. Es war eine Goldmünze von 1300 irgendwas und es war ein Schilling des Deutschen Ordens. Also eine Münze, die so gut 700 Jahre alt war. Da habe ich, glaube ich, so, ja, das müsste so 2014 gewesen sein, also schon ein Weilchen her. Das war meine erste Goldmünze und ich habe es am Anfang gar nicht so richtig glauben können, weil wenn Gold aus dem Boden kommt, und darum prügeln sich ja auch alle seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden um dieses Material, wenn das aus dem Boden kommt, das sieht halt eben so aus wie neu, weil es nicht anläuft, das Material. Echtes Gold läuft ja nicht an. Das heißt, die kam aus dem Boden und sah für mich im ersten Moment aus wie diese Kaugummitaler von früher aus den 90ern. halt eben so surreal, ich konnte es gar nicht glauben. Und dann bin ich damit nach Hause und habe die Münze die ganze Zeit angeguckt und denk so, das kann nicht wahr sein. Und dann habe ich irgendwann realisiert, hey, es ist eine Goldmünze, die ist echt uralt, die ist echt. Das war meine erste Goldmünze. Und dann war Feierabend. Also wenn du das erste Mal Gold findest, dann bist du sowas von angefixt, dann kann so viel Müll kommen, den du findest zwischendurch, wie möchte, spielt keine Rolle. Das erste Mal Gold und dann bist du süchtig.
Ist das wirklich so? Also das Thema Gold macht einfach was mit einem, oder? Kannst du erklären, ja, warum das so ist? Warum gerade Gold?
Ja, das ist, ich vergleiche das immer, also es ist natürlich erstmal was Besonderes. Und wenn ich so gefragt werde, vergleiche ich das immer mit, nimm das teuerste iPhone 17 Pro Max, diggledy baggledy, das teuerste, was geht. Wenn du das verlierst, das ist ja wie ein Heiligtum. Und so war das früher zum Beispiel mit einer goldenen Fibel, die ich schon mal gefunden habe von den Römern. Und was ist eine Fibel? Eine Fibel ist, man muss sich das vorstellen, wie eine tolle Sicherheitsnadel, wo die Römer zum Beispiel ihren Umhang mit festgemacht haben. Und da habe ich eine gefunden aus Gold mit mehreren hunderten kleinen Goldkügelchen verarbeitet. Also was super krass Seltenes. Und das hat halt jemand getragen. Das war nicht, ich sag mal, Hans Wurst, sondern das war schon jemand, der ein ganz besonderer Mensch war. Und du hältst das nach fast 2000 Jahren auf einmal wieder in der Hand. Das, was der da hatte. Ich hatte ein super mystisches Erlebnis mit einem römischen Goldring. Also ich bin eigentlich nicht so der Mensch, der an irgendwie Übersinnliches glaubt tatsächlich. Aber ich habe einen römischen Goldring gefunden, der wurde datiert auf das erste Jahrhundert nach Christus. Also fast 2000 Jahre alt. Ich habe ihn auch hier in meiner Sammlung. Und ich habe den tatsächlich, nachdem ich den gefunden hatte, auf meinen kleinen Finger gesteckt und der passte und dann ist was passiert, das werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Dann kribbelte mein ganzer Finger auf einmal und das ging so in die Hand rein, in den ganzen Arm hoch, als wenn so eine Kraftübertragung war. Ich kann es bis heute nicht erklären, was es war, aber es war für mich eines der krassesten Erlebnisse, einer der krassesten Goldfunde und das war so heftig. Also du spürst quasi so eine Energie auch in so einem Fund, der dann 2000 Jahre alt ist.
Vielleicht hast du den ja in einem früheren Leben damals schon getragen und hast ihn jetzt einfach wiedergefunden, deswegen hat das so gekribbelt. Aber um mal kurz zurückzukommen, erstes Mal Gold finden. Mhm. So. Ich sitze jetzt hier am Schreibtisch und denke mir, ja moin, ich bin Carsten Kunze und heute gehe ich mal raus und suche mal Gold. Also wie kommst du, was ist passiert, dass du sagst, okay, ich versuche jetzt heute mal rauszugehen und Gold zu finden?
Ja, du suchst natürlich, also klar, es gibt Tage, da suchst du explizit nach Gold, zum Beispiel, wenn Verlustfunde da sind, sogenannte Suchaufträge, habe ich ganz oft, Leute rufen an oder schreiben mir bei Instagram verzweifelt, sie haben ihren Ehering verloren, bei der Schneeballschlacht, bei der Gartenarbeit, dann gehst du raus und suchst wirklich explizit nach Gold und findest das in der Regel auch. Also da ist meine Quote relativ hoch. Wenn du aber auf Antik gehst, sprich Mittelalter, Römersuche oder sowas, dann ist es natürlich ein Mix. Du kannst nicht sagen, so heute finde ich jetzt Gold auf dieser Römerfläche. Also da, wo Römerfläche bedeutet, das ist zum Beispiel heute eine Wiese oder ein Acker und da standen vor 2000 Jahren römische Häuser. So. Und dann findest du natürlich alles von denen. Also vom römischen Ohrenstäbchen tatsächlich, was es damals schon gab, aus Metall allerdings, also viel, viel nachhaltiger als das, was wir heute haben. Von solchen Dingen, Artefakte, Münzen, aber auch Gold. Also da findest du wirklich alles.
Ich habe mir im Vorfeld so einen Bericht über dich angesehen, da geht es genau um dieses Ohrenstäbchen. Mhm. Das, glaube ich, Teil deiner persönlichen Sammlung ist.
Ja.
Richtig, dass du bei dir hast. Und da kam jetzt bei uns auch die Frage auf, also was darf man behalten? Also warum wandert was in deine persönliche Sammlung und was nicht? Also erklär mal ganz kurz was zu den Grundregeln des Schatzsuchens.
Ja, also prinzipiell kann man erstmal sagen, in Deutschland ist es kompliziert, wie so vieles. Es ist in jedem Bundesland leider anders geregelt. Es gibt ein Bundesland, da ist es wirklich verboten, ohne Genehmigung, das ist Schleswig-Holstein. In den restlichen Bundesländern kann man es Pi mal Daumen sagen, wenn du jetzt nach neuen Sachen suchst, wie am Strand nach Euros oder so, oder nach Schmuckteilen, die irgendwer verloren hat, dann ist es, ja, dann brauchst du die Genehmigung vom Grundstückseigentümer eigentlich nur. Suchst du aber nach wirklich alten Sachen gezielt, also so wie ich jetzt, ich gehe auf eine Römerfläche oder ich gehe an eine Burg ran oder eine alte Wüstung. Wenn du gezielt nach alten Dingen suchst, dann brauchst du da auch eine Genehmigung. Das ist bei mir hier in Nordrhein-Westfalen relativ gut geregelt, muss man sagen. Es gibt aber auch Bundesländer, wie zum Beispiel besagter Fall Schleswig-Holstein, da wartest du dann 5 bis 6 Jahre auf eine Genehmigung. Da muss man sich natürlich fragen, wer macht das? Und gehen die Leute da nicht vielleicht einfach so los, weil wo kein Kläger, da kein Richter. Das ist natürlich, also es gibt Systeme, da ist es gut und es gibt Systeme, da ist es, ich sag mal, nicht durchdacht. Das ist freundlich ausgedrückt jetzt.
Wo du gerade sagst, wer macht das? Ich würde jetzt ja fast sagen, der Schatzmeister, oder? Also dann der Schatzmeister von NRW, so wie er im Fußballverein auch Schatzmeister ist? Oder zu wem geht man da?
Da gehst du zur Denkmalpflege. Also das ist auch wiederum unterschiedlich geregelt. Von Bundesland zu Bundesland bei uns ist es der LVR, die kümmern sich darum. Das ist das Amt für Bodendenkmalpflege. Und so ein Amt gibt es eigentlich in jedem Bundesland. Das heißt nur unterschiedlich. Und die stellen dann die Genehmigungen aus. Mal musst du einen Kurs machen, mal musst du keinen Kurs machen, mal musst du dich mit Kampfmitteln befassen vorher, was durchaus Sinn macht. Also es ist leider in Deutschland extremst unterschiedlich geregelt. Aber man sollte grundsätzlich sagen, den Eigentümer des Grundstückes, wo man sucht, den musst du natürlich fragen vorher, das ist klar. Der hat natürlich auch ein Recht auf zum Beispiel 50% des Fundes, wenn es kein Schatzregalfund wird. Also da muss man dann auch teilen, logischerweise. Was ich in der Regel immer vorher abspreche mit allen Grundstückseigentümern. Ja.
Also, weil das war jetzt meine Frage. Du sagst, du holst dir die Genehmigung ein, das suchen zu dürfen. Aber das ist ja noch nicht die Genehmigung, das zu behalten. Weil das Erste ist, ich darf suchen und dann gehst du ins Gespräch, wenn du eine Genehmigung brauchst und sagst, wenn ich was finde, passiert das und das. Und ist es denn so, wenn du jetzt was Historisches findest und du weißt, das hat eine historische Bewandtnis, dass du dann von dir aus sagst, das stelle ich jetzt der Stadt Köln zur Verfügung fürs Museum, weil ich möchte, dass das die Allgemeinheit bekommt?
Ja, stimmt, das wäre der Ursprung deiner Frage eben. Ich habe mich wieder um Kopf und Kragen geredet. Du wolltest wissen, wie kommt das in meine Sammlung? Stimmt, ja, machen wir mal den konkreten Fall jetzt auf, zum Beispiel von dem römischen Goldring. Den habe ich direkt bei meiner Archäologin gemeldet. Das heißt, dann schreibst du in Deutschland tatsächlich noch eine sogenannte Fundmeldung. Es gibt Länder um uns herum, die haben mittlerweile Apps dafür. Das ist wesentlich einfacher geregelt. Dann machst du es übers Handy.
Bei deiner Archäologin. Das heißt, ja, jede Stadt hat eine Archäologin, einen Archäologen, bei dem du dich dann melden müsstest. Oder sogar noch ein Gebiet? Oder?
Ja, im Kölner ist es tatsächlich also ein Flickenteppich von jeder macht es anders. In Köln ist das Römisch-Germanische Museum zuständig. Das ist der Dr. Krämer, den ich ganz herzlich grüße an der Stelle. Der würde die Funde aus Köln bekommen. Wandere ich aber westlich von Köln über die Stadtgrenze, muss ich schon wieder zum LVR. Und da gibt es auch wieder unterschiedliche Außenstellen. Also es ist, wie ich eingangs sagte, es ist kompliziert. Aber bleiben wir bei der Fundmeldung. Ich melde also jetzt diesen römischen Goldring, fülle einen DIN A4-Zettel auf, schreibe die Daten auf, die Koordinaten, melde den und dann ist der erstmal ein Jahr Minimum weg oder zwei, je nachdem, wie lange die Archäologie braucht. Die gehen dann hin und kartieren den Fund, machen Bilder davon und packen das in eine Datenbank. Da ist es dann tatsächlich dann doch digital auf einmal. Und wenn das erfasst worden ist, entscheiden die, ist dieser Fund wissenschaftlich relevant für uns. Das bedeutet, schnell runtergebrochen, finde ich jetzt in Köln ein Wikingerschwert, kannst du sagen, ist das weg, weil dann sagt die Archäologie, hey, die Wikinger waren hier, das müssen wir untersuchen. Dann wird das zum Schatzregalfund erklärt und dann bekomme ich hier in NRW tatsächlich eine vernünftige Belohnung auch und dann ist das Ding aber weg, dann gehört das nicht mir. Ist es allerdings so, dass die sagen, ja, im Falle des Goldrings, ja, wir wissen, dass die Römer Goldringe hatten, da haben wir jetzt keine neue Erkenntnis daraus, das kriegt der Carsten, kriegt das zurück. So, und so ist es auch passiert in dem Fall.
Die Suchfläche, die du eben angesprochen hast, also wenn es jetzt, da waren vielleicht früher die Römer oder was auch immer, wie legst du denn für dich fest, wo du suchen gehst? Gibt es da verschiedene Anreize oder habt ihr wie eine Art Netzwerk, dass dir jemand sagt, Carsten, ich habe da einen ganz heißen Tipp, guck mal, da Acker links, da vorne könnte was sein. Also wie macht man überhaupt dieses Feld für sich auf?
Ja, da gibt es verschiedene Methoden. Aber tatsächlich, wie du sagst, Kommunikation ist durchaus ein mächtiges Tool. Das unterschätzen viele. Oft bin ich auch mit den alten Landwirten ins Gespräch gekommen, als ich gefragt habe, ob ich auf deren Flächen suchen darf. Und dann bringst du das erste Mal so ein paar Funde vorbei und dann bricht das Eis und dann sagen die, übrigens, da und da ist ein Flugzeug abgestürzt und da habe ich ganz viele Ziegeln auf dem Boden gesehen, vielleicht war da mal ein altes Gebäude. Also da gibt es tatsächlich viele Informationen, die man kommunikativ mit den Landwirten ja an sich ziehen kann oder herausfinden kann. Und dann hast du natürlich alte Karten. Also da kannst du auch vieles, es gibt tatsächlich auch viele römische Siedlungen, die verzeichnet sind in Karten, aber die sind nicht frei zugänglich, die muss man sich kaufen oder die richtigen Bücher haben, sich einlesen. Das ist so quasi so ein Recherchejob, den man eigentlich, ja, so wie jetzt im Winter macht, sonntags minus 2 Grad, ist draußen schneit, was machst du? Recherche. Und dann guckst du, dass du Gebiete rausfindest, die sich lohnen. Weil einfach so losziehen, ist natürlich, kann man auch machen, aber da wirst du nicht glücklich mit.
Wir kommen gleich nochmal zu ganz vielen Funden von dir, weil das ist natürlich auch das, was uns interessiert. Bevor wir das tun, müssen wir aber oder eine Frage klären. Wie kommt man da drauf, Schatzsucher zu werden? Hast du, also mal ehrlich, zu deinem Background, erzähl mal was. Also hast du sowas wie Geschichte studiert? Bist du jemand, der da früh mit in Verbindung gekommen ist? Also erzähl mal, dein Weg zum Schatzsuchen.
Ich hätte eine Vermutung. Ich würde tippen. Carsten Ponze war früher bei jeder Schnitzeljagd gefürchtet, dass die anderen dachten, oh, Carsten ist wieder dabei.
Den brauchen wir gar nicht erst antreten, wenn er dabei ist, der Idiot.
Exakt. Das hat sich rumgesprochen unter den Eltern. Dein Talent wurde erkannt und dann hast du für dich gemerkt, vielleicht kann ich da später mal mit Kohle machen.
Nee, tatsächlich war es irgendwie anders. Also es waren mehrere Zufälle. Also ich muss sagen, ich war immer geschichtsinteressiert, ohne Ende. Ich war so der klassische bis nachts um 3 Uhr NTV und Phoenix Geschichtsdokus gucken und dabei einschlafen. Das war immer so eins meiner größten Hobbys, also spätabends. Geschichte war schon immer so ein Ding, wo ich sagte, das finde ich faszinierend. Wie ich eben sagte, du findest ein römisches Artefakt 2000 Jahre, nachdem das in die Erde gegangen ist und hältst es als erster in der Hand. Diese Energieübertragung von dem Ring zum Beispiel, also irre. Naja, aber so kam das dann, dass schon immer Geschichtsinteresse da war. Und dann war es ein Zufall, dass meine damalige Frau, heutige Ex-Frau, die suchte für mich ein Geburtstagsgeschenk vor etwa 13 Jahren. Und das, ja, war so ein Alter, da hast du schon alles bis auf den Porsche. Und dann, ja, dann ging das, was soll ich dir schenken? Sag doch mal was jetzt. Das ging irgendwie wochenlang so, mir ist nichts eingefallen. Und dann waren wir irgendwie mit den Kindern unterwegs damals zu irgendeinem Sonntagsausflug und dann ging die Fragerei wieder los. Jetzt sag doch mal, was soll ich dir schenken, Mann? Und dann verdrehte ich die Augen nach links aus dem Fenster, dass sie es nicht sieht, und sah jemand mit so einem Metallsuchgerät. Und dann war so mein Geistesblitz, so, pass auf, wir kürzen das jetzt hier ab. Bevor das die Fragerei jetzt weitergeht, sowas wollte ich immer mal machen, schenk mir sowas. So, und ich war die Diskussion los und hatte plötzlich das Hobby meines Lebens. Damals war es noch Hobby, jetzt ist es ja mein Job. Und ich muss sagen, es hat mich direkt nach der ersten Suche nicht mehr losgelassen. Es war wirklich gigantisch. Also wenn du geschichtsinteressiert bist, ist es einfach toll.
Aber das, jetzt muss ich ja trotzdem nochmal nachhaken. Mhm. Du hast irgendwas anderes vorher gelernt? Also hast du, welcher Job, was war dein Job vorher? Also vor diesem
tatsächlich, ja,
Moment.
Ich hab irgendwas mit Medien gemacht. Das war früher so mein Ziel. 97 habe ich Abi gemacht, dann Bundeswehr, und dann habe ich so überlegt, was kannst du machen? Dann habe ich Praktika gemacht, damals in Köln bei RTL. Mhm. Und der Hans Demmel, das war der ehemalige Redaktionsleiter von Extra, der ist heute, glaube ich, immer noch Chef bei NTV, der sagte da mit seinem österreichischen Dialekt nach meinem dritten Praktikum: Geh, Kosten, ja, was, du bist ja immer noch hier, was machst du denn jetzt? Und da habe ich gesagt, ja, wenn mir mal einer einen Vertrag hier anbieten würde, wäre schon cool, weil ich wollte eigentlich hier bleiben, mir macht das alles Spaß. Und so bin ich dann in den Bereich TV-Redaktion gekommen, mhm. Und der Hans Demmel hat mir dann unkommentiert am nächsten Morgen einen Vertrag hingelegt als studentische Aushilfe erstmal. Und dann hatte ich erstmal 2 Tage, dann 3, dann 4, und irgendwann bin ich dann da eingestiegen. Hab dann später ein Volontariat gemacht bei NBC Giga, hab auch On-Air-Erfahrung gesammelt mit Ausbildung zum, also Moderationsausbildung, Sprachtraining und sowas. Und so ging da seinen Weg irgendwie. Und das ist mein eigentlicher Job. Dann habe ich mich selbstständig gemacht 2007, hab eine eigene Firma aufgemacht mit Content für YouTube, damals schon für Spielefirmen, dann Event- und Messefilm. Das war das, was ich bis zuletzt eigentlich sehr, sehr stark gemacht habe, auch mit Angestellten. Und dann, ja, kam das leidige Thema 2020 mit Covid, und dann war da nichts mehr mit Messe- und Eventfilm, und dann war dann plötzlich alles auf Null. Zu der Zeit hatte ich aber schon dieses Hobby und habe es einmal im Monat spaßeshalber, es war wirklich ein Spaßprojekt, auf YouTube gemacht. Mhm. Und dann dachte ich so, ey, das macht dir so viel Spaß, du hast zwar keine Aufträge jetzt mehr durch Covid, aber das versuche ich jetzt mal, davon leben zu können. Und das war quasi meine positive Essenz aus der Covid-Zeit. Also es hat sich für mich ja zum Positiven gewendet. Mhm. Und ich habe quasi meinen Traum, mein Hobby zum Beruf gemacht. Und das ist so mal kurz gesagt mein Weg vom Medientypen hin zum, ja, eigentlich immer noch, ich bin ja auf YouTube, also ja, ich habe ja diese Präsenz irgendwo, ja, schon, ja, diese On-Air-Präsenz oder Online-Präsenz. Aber es hat sich verschoben. Ich mache halt das, worauf ich Bock habe irgendwie. Auch wenn es natürlich tatsächlich schweineviel Arbeit ist, muss man auch sagen. Das sehen nur die meisten nicht.
Ey, Kompliment. Ich feiere solche Geschichten wirklich sehr. Ich mag das, wenn Leute,
ja, danke,
so ein bisschen so durch Zufall die Möglichkeit haben, ja, ihr Hobby zum Beruf zu machen und dann damit so happy sind und so Erfolg haben. Und aus jeder Pore, wenn du sprichst, spricht die Begeisterung für das, was du tust. Finde ich total gut. Echt cool.
Ja, weil das ist auch einfach, das Positive an dieser Konstellation ist einfach, das ist ja deine Leidenschaft. Du hast ja Bock, das zu machen. Und genau darum, weil du dann irgendwie nicht so wie im normalen Job vielleicht nur 90% gibst oder 95, du gibst halt 120 oder 150%, weil das ist dein Ding, dein Baby, dein Leben, du gibst da alles für. So, das ist auch heute noch so. Also wenn ich zu einem Projekt fahre oder auch neue Sachen wieder recherchiere, jetzt habe ich zum Beispiel eine neue Connection in Dänemark, wo wir auf Wikingersuche gehen werden in 3 Monaten, das ist dann so, du hast da Bock, Neues zu machen, Neues zu entwickeln. Und das geht immer weiter und du steckst so viel Herzblut da rein, wenn du den Job wirklich feierst, den du machst, im Vergleich zu einem Job, wo du sagst, ach, okay, es ist wieder Montag, ich muss zum Job, fuck. Das ist so, ja, das ist das Tolle.
Ich überlege gerade dieses How to be a Schatzsucher. Mhm. Also, du bekommst zum Geburtstag deinen ersten Metalldetektoren. So. Erste Frage, heißt das, dass jeder potenzielle Fund Metallspuren enthalten muss, dass du das überhaupt mit dem Gerät findest? Also Geld würde ja dann schon mal rausfallen, oder? Oder hast du dir über die Jahre einen Werkzeugkasten zurechtgelegt? Das ist halt eben, also ich als Laie würde denken, Metalldetektor, okay, der hat alles, aber was braucht man denn noch alles an Werkzeugen?
Also klar, die normalen Metalldetektoren, wie der Name schon sagt, reagieren auf Metall, haben auch eine Metallunterscheidung, die guten. Also du kannst unterscheiden zwischen der Eisenschraube, die zu Millionen im Boden liegen, und der Goldmünze. Du kannst schon ein bisschen separieren mit guten Geräten. Aber du kannst jetzt kein Papiergeld oder sowas finden, falls das eben die Frage war. Also ich suche schon explizit nach Metall. Es gibt aber auch in meinem Repertoire zum Beispiel einen 3D-Bodenscanner für 6.500 Euro, der zum Beispiel Hohlräume entdecken kann, was zum Beispiel bei einem verschollenen Keller oder bei einer verschollenen Kiste, die ist ja auch nicht immer gefüllt bis zum Rand, da ist ja auch dann ein Hohlraum, das kannst du mit einem 3D-Bodenscanner sichtbar machen. Der reagiert dann nicht nur auf Metall. Also es gibt schon noch eine Menge an anderen Geräten, aber ich sag mal 90% ist wirklich die Suche nach metallischen Objekten. Ja.
Gibt es den gruseligsten Fund, von dem du berichten kannst?
Ja, es gibt zum Beispiel, das hatte ich schon mal, da hatte ich auch dann Kontakt zur Polizei hergestellt, wenn du zum Beispiel eine moderne Waffe findest, die entsorgt worden ist. Oder das hatte ich zum Beispiel am Rhein auch als wir den Tiefstand hatten vor ein paar Jahren, wo das Wasser so weggezogen ist, wo wir diesen krassen Sommer hatten, da findest du dann eine Waffe und Munition, ja, das ist dann schon, kann schon eine potenzielle Waffe sein, wo jemand dann getötet worden ist mit, oder es wurde jemand damit angeschossen, man weiß es ja nicht, aber das ist dann schon gruselig auch, klar, also das ist schon spooky. Dann gibt es auch die Möglichkeit, natürlich einen gefallenen Soldaten zu finden. Wobei man da sagen sollte, klarer Hinweis, da gibt es die Kriegsgräberfürsorge in Deutschland, das hat ein privater Sucher nicht auszugraben, sowas. Also wenn ich auf menschliche Knochen stoße, ist bei mir sofort Schluss, dann rufe ich die Polizei oder das Ordnungsamt an.
Aber das passiert.
Das kann passieren, ist tatsächlich mir selber, aber in 13 Jahren noch nicht passiert, liegt daran, dass ich das nicht forciere. Mhm. Du kannst natürlich hingehen und sagen, die Schlacht hier Kessel von Halbe, wo zig deutsche Soldaten tausendfach, zehntausendfach im Krieg gestorben sind. Ja, da kannst du natürlich in so einem Kriegsgebiet, kannst du tatsächlich dann natürlich auch noch Leute finden. Aber ich gehe nicht in solche Gebiete suchen. Ich finde, das gehört sich nicht. Also ich habe auch schon Sachen von Soldaten gefunden, klar, in Stellungen zum Beispiel oder in Schützengräben oder sowas, aber jetzt Verteidigungslinien, nichts, wo irgendwie direkt Front oder sowas, das mache ich nicht. Oder?
Ich bleib mal nah dran an dir mit dem Metalldetektor. Mhm. Und der hat jetzt einen Ausschlag, du weißt aber noch überhaupt nicht, was das sein könnte. Mhm. Könnte ja auch noch irgendwas Aktives sein, eine aktive Bombe, die noch nicht hochgegangen ist. Mhm. Nimm uns gerne mal mit, das Ding schlägt an und was machst du dann?
Also mittlerweile muss ich sagen, ich habe ja wirklich viele professionelle Geräte und so 2-3 Favoriten, mit denen ich eigentlich immer gehe. Und dann, wenn du eine längere Zeit mit so einem Gerät gehst, hörst du schon an den Tönen und an den Parametern in deinem Display vom Gerät, was dir ja auch Informationen gibt über Tiefe, Größe, die metallische Beschaffenheit. Du merkst schon als guter Sucher, wann du vorsichtig sein musst und wann nicht. Es gibt, als Beispiel, ich habe mal gefunden, 13 Panzerfäuste, 11 S-Minen und eine Handgranate, alles in einem Loch.
Wo war das denn?
Das war tatsächlich hier um die Ecke, in einem Bauernhof westlich von Köln. Und tatsächlich hatte ich auch den Auftrag von dem Grundstückseigentümer, der Landwirt sagte zu mir, du Carsten, der Opa hat immer erzählt, da haben die damals hier, Kriegsende sind die geflüchtet, als die Amerikaner kamen. Da war auf dem Hof eine Flakstation von den Deutschen und dann kamen wohl die Amerikaner und dann haben die alle ihre Waffen in ein Loch reingeschmissen und haben die vergraben, damit das denen nicht in die Hände fällt. Es gab wohl so einen Befehl, dass man das machen muss, wenn man flieht. Und dann gab es eine Geschichte, die haben so ein Gewehr vergraben. Das war's an Informationen. Mhm. Dann habe ich 3 Tage lang gesucht und dann sagte ich irgendwann so, ey, hier ist irgendein Signal ganz tief auf fast einem Meter. Mhm. Dann habe ich mich runtergegraben. Das war auch dieser trockene Sommer damals.
Darf ich kurz einhaken? Runtergraben?
Mhm. Ja.
Dann nimmst du deine Schaufel und gräbst richtig händisch, du gräbst dann einfach.
Ja, ja, klar. Also da gibt's auch mittlerweile verschiedene natürlich im Repertoire. Der Bagger fehlt mir noch da leider. Ich arbeite daran. aber wir haben tatsächlich dann irgendwann, ich habe dann dem Landwirt gesagt, ich habe mich runtergegraben und habe gesagt, da ist was, das könnte es sein. Aber das ist hier zu trocken, ich schaffe das nicht, wir brauchen einen Bagger. Das geht so nicht. Und dann sagt er, ja, ich habe doch 2 Bagger, kein Problem. So, und dann kam der am nächsten Tag mit dem Bagger da an und da haben wir das Ding aufgemacht. Und ja, es stellte sich raus, nach den ersten Koffern für Handgranaten und andere Gegenstände, dass plötzlich dann ein großer, rundovaler Gegenstand kam und ich dachte, meine erste Assoziation war, Mensch, das hast du doch schon mal irgendwo gesehen. Ach, scheiße, das ist eine Panzerfaust. Ja, und dann waren wir da und dann ging das ruckzuck mit Sperrzone, Ordnungsamt, 250 Meter Sperrzone, der ganze Hof gesperrt, war ein Reiterhof. Waren natürlich alle richtig erfreut, dass sie ihre Pferde nicht sehen konnten, zwei Tage lang. Und wurde am Ende gesprengt alles.
Ich kenne mich jetzt mit so Waffenfunden nicht aus, wirklich nicht. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, da liegen so, keine Ahnung, Handgranaten und wenn du da jetzt, da kommt der Bauer mit dem Bagger und dann hämmert der da rein, wenn der falsch hämmert auf so eine Panzerfaust, dann fliegt der in die Luft. Richtig?
Ja, wobei man ja sagen muss, der lebensmüde Konze, der war ja die ganze Zeit in dem Loch und hat mit seinem kleinen Detektor genau lokalisiert, wo was ist. Also ich habe noch so ein Handgerät, so ein kleines. Ähnlich müsst ihr euch vorstellen wie am Flughafen. Da wird man ja auch dann, wenn man durch diese Kontrolle geht und wird nochmal persönlich abgescannt, dann haben die ja auch so ein kleines Handgerät. Sowas habe ich auch. Das heißt, ich bin dann in dem, wir haben so ein bisschen angegraben, ein bisschen weggezogen und ich bin dann immer wieder rein in das Loch und habe geguckt, okay, wir müssen mehr in die Richtung. Also es war schon, ich würde mal sagen, relativ ungefährlich. Tatsächlich, ein gewisses Restrisiko ist natürlich immer. Aber ja, also wir haben nichts touchiert mit dieser Methode.
Mhm. Müssen denn, also man hört das ja in den Medien manchmal, irgendwie Fliegerbombe gefunden, genau, Absperrung, wie du sagst, dann Sprengung. Mhm. Warum Sprengung? Könnten die, auch jetzt der Fund, den du gerade beschrieben hast, könnte der irgendwann in sich hochgehen, ohne dass er irgendwie ausgelöst wird, weil die da schlummern? Oder warum wird das dann immer weggesprengt?
Es ist unterschiedlich tatsächlich von Fund zu Fund. Ich will jetzt auch nicht zu sehr springen, aber ich kann sagen, ich hatte zum Beispiel schon mal einen Fund in Bayern, eine Gewehrgranate. Das ist quasi eine kleine längliche Granate, die vom Gewehr aus verschossen wird und eine größere Reichweite hat als die normale Handgranate. Wenn du die wirfst, hast du ja 20 Meter. Die Gewehrgranate fliegt aber eben 250, 300 Meter. Das heißt, du kannst deinen Radius erweitern. Darum gibt es diese Unterschiede in den Granaten. Aber zurück zu deiner Frage. Diese Gewehrgranaten, der Zünder ist so labil, dass der Kampfmittelräumdienst sagt, das transportieren wir gar nicht. Das bringen wir auch gar nicht woanders hin. Das sprengen wir vor Ort. Weil wir davor Schiss haben, dass das während des Transports in die Luft fliegt. Es gibt aber auch Sachen, die nehmen die mit, schmeißen die in den Kofferraum und sagen, ja, danke fürs Melden. Das ist also, kommt auf ein bisschen auf den Fund an. Und es gibt Sachen, die sind gefährlich. Es gibt Sachen, wie zum Beispiel die Startbrandbomben rund um Köln oder auch große Städte, Ruhrgebiet, da liegt alles voll mit Startbrandbomben noch, kann man sich gar nicht vorstellen. Millionenfach abgeworfen, um halt die Häuser in Brand zu stecken früher. Ne? Also was das angeht, liegt schon noch viel da und bei großen Signalen, und das hattest du ursprünglich ja auch gefragt, ich rede mich immer, wir kommen vom Hölzchen aufs Stöckchen, wie man bei uns sagt. Du hast ja ursprünglich gefragt, erkennt man das irgendwie, so wenn es gefährlich wird? Martin, das war ja deine Frage. Ja, also wenn du das eine lange Zeit machst und du bist auf dein Gerät, du kennst die Töne, kennst die Parameter, dann weißt du schon, wann du vorsichtig sein musst und dann erkennst du auch die Größe von dem Objekt im Boden. Und dann weißt du direkt, okay, hier grabe ich nicht direkt im Zentrum, sondern hier lasse ich mal lieber 30, 40 Zentimeter Platz zum Objekt und grabe mich dann erstmal außerhalb ein bisschen runter und gehe dann von der Seite ran. Okay. So muss man sich das vorstellen. Also man kann, wenn man, ich sag mal, sich ein bisschen mit dem Thema befasst, was ich jedem Sucher empfehlen würde, weil es gibt sehr viel, ich nenne es mal auch mal beim Namen Schrott einfach aus dem Zweiten Weltkrieg, der aber auch gefährlich sein kann, gibt es unendlich viel, was noch in Deutschland hier im Boden liegt. Also da sollte man sich schon mal zumindest mal schlau gemacht haben. Der Klassiker in irgendwelchen Facebook-Gruppen, Schatzsucher-Facebook-Gruppen ist Neulinge, die zum Beispiel eine spezielle Art der Gewehrgranate, die aussieht wie ein Tannenzapfen, mit nach Hause nimmt und dann auf dem Wohnzimmertisch fotografiert, im Hintergrund am besten noch die Babyliege und er fragt so, hey Leute, ich habe ja was gefunden, was ist denn das? Und alle so schlagen die Hände über den Kopf zusammen, hey, das ist eine Gewehrgranate, die du gerade zu Hause hast. Mhm. Vielleicht keine gute Idee. Also sich ein bisschen damit vorher befassen, wenn man suchen geht, ist vielleicht nicht schlecht.
Gab es mal, wir sind ja hier bei dem Podcast Dein erstes Mal, gab es schon so ein erstes Mal, wo du was gefunden hast, wo du gedacht hast, oh, hätte ich das jetzt mal lieber nicht gefunden?
Also, ja klar, natürlich. Also ich hatte zum Beispiel, das war in meiner Anfangszeit, da war ich wirklich noch, Das ist 13 Jahre her. Da hatte ich dann tatsächlich Projektile aus dem Zweiten Weltkrieg, also das, was quasi aus einem Gewehr verschossen wird. Mhm. Das war aber von einer Bordkanone, das waren, zwei Explosivgeschosse und die waren nicht explodiert und ich habe die mit nach Hause genommen und habe sie dann in den Müll geschmissen, also in den Mülleimer. Dann aber vorher natürlich Fotos gemacht, dann recherchiert nochmal, ob es irgendwie was Gefährliches sein könnte. Hab dann rausgefunden, okay, Explosivgeschosse. Dann mein nächster Schritt so, ach scheiße, wenn jetzt übermorgen die Müllabfuhr kommt und die hauen das hinten rein in die Müllpresse und das macht Peng, ja, wer ist denn dann schuld? Ja, also war für mich die Aufgabe, an diesem Sonntag hinzugehen, die gesamte Mülltonne im Garten zu entleeren, den Müll zu durchwühlen nach diesen zwei Geschossen. Also ja, ein klassischer Anfängerfehler. Passiert, glaube ich, jedem Mal.
Aber das, also, ja, da muss ich meine Frage nochmal konkretisieren. Also, das ist das eine, so, aber so auch aus emotionalen Gründen. Dass du vielleicht was gefunden hast, was jemand mit Absicht vergraben hat, wo er sich von verabschiedet hat, was er nicht wollte, dass man es findet. Und du hast es gefunden. Gab es sowas mal?
Das ist natürlich unter Umständen möglich, obwohl man das ja dann in dem Moment vielleicht auch gar nicht weiß.
Okay.
Aber ich hatte mal einen wirklich sehr, sehr skurrilen Suchauftrag. Also es war schon, ich war schon beauftragt. Und zwar hatte eine Dame, es war auch im Ruhrgebiet in Duisburg, hatte alle ihre Kanarienvögel, die gestorben waren, vergraben. Es waren insgesamt sieben oder acht. Und jetzt musste das Haus verkauft werden, die mussten umziehen. Sie hat von ihren, sagen wir jetzt mal, ich glaube es waren sieben, von ihren sieben Kanarienvögeln, die sie alle in, jeweils in einer Geldkassette beerdigt hat im Garten, hat sie von diesen sieben nur sechs gefunden, war todesunglücklich und hat mich und einen Kollegen beauftragt, den letzten Kanarienvogel zu finden. Und das war schon, also das war irgendwie ganz, ganz komisch auch. Wir haben dann nach langer Suche tatsächlich auch diese Geldkassette gefunden. Ich hatte die dann in der Hand, hole die raus. Ich höre die Auftraggeberin nur, die ist in Tränen ausgebrochen beim Schluchzen. Ihr Kanarienvogel war wieder da und mir triefte quasi die Hälfte vom zerfallenen Kanarienvogel aus dieser Geldkassette noch raus. Es war so ein bisschen zwischen ekelhaft und emotional irgendwie auch schön, aber es war ganz komisch. Also es gibt immer mal so Momente, wo man sich fragt, was mache ich hier eigentlich? Absolut.
Und dieses Beauftragen, was du gerade ansprichst, wenn man jetzt nochmal einen Schritt zurückgeht, Carsten Konze macht hobbymäßig mit seinem Metalldetektor, sucht der Schätze. Irgendwann merkst du aber, warte mal, hier aus meinem Hobbyhaften lässt sich ja auch Geld verdienen. Und vielleicht sogar so, dass ich das dann beruflich machen kann. Wie passiert das? Also wenn ich jetzt das mir so vorstelle, du würdest nur davon profitieren, wenn du was findest, dann gäbe es ja auch schlechte Zeiten, wo du gar kein Geld verdienst.
Ja, also ich sag mal, tatsächlich das legal zu machen und von der Schatzsuche zu leben, ist schon schwierig. Das ist fast unmöglich. Es gibt natürlich auch schwarze Schafe in der Branche, wie es das überall gibt. Es gibt auch Leute, die fahren hier über die Kölner Ringe mit Tempo 130. Das sind auch schwarze Schafe und die nutzen auch gewisse Dinge aus. Das gibt es auch in der Schatzsucherszene. Leute, die zum Beispiel bewusst in Hügelgrab anlaufen und plündern. Ist natürlich eine Schande aus kultureller Sicht, sowas zu machen. Und auch höchstgradig illegal. Gibt auch sehr hohe Strafen mittlerweile dafür. Aber klar, es gibt natürlich auch Kulturgüter, wenn du es drauf anlegst, wo es einen Schwarzmarkt gibt, wo du auch Geld mit verdienen kannst. Aber das ist bei mir natürlich, also kommt gar nicht in Frage, weil ich lebe ja auch davon, in legaler Art und Weise, indem ich Leute mitnehme auf meine Abenteuer über Social Media. Und davon lebe ich ja. Aber rein von der Schatzsuche zu leben, schwierig. Es sei denn, du machst bewusst jetzt zum Beispiel, ich kenne zum Beispiel einen Kollegen aus Kroatien, der fährt die Küste auf und ab, der taucht. Und der taucht nach dem Schmuck der Urlauber und der lebt davon. Und auch gar nicht schlecht.
Ja, das ist
Goldpreis ist gerade super.
Das ist witzig, das haben Martin und ich im Vorfeld so ein bisschen witzigerweise gesagt, so, keine Ahnung, fahr nach Saint-Tropez anstatt an die Elbe und buddel da mal ein bisschen, such da. Dann findest du wahrscheinlich ordentlich Geld und Gold.
Ja, also meinen letzten Ausflug nach Fuerteventura, den habe ich auch refinanziert, um das mal ganz kurz.
dort vor Ort dann am Strand, oder wie?
Ja, klar.
Dann nimmst du, keine Ahnung,
nimmst, for free.
Fährst mit deinen Kindern in Urlaub und nimmst dann deine PX-47 oder hat so ein Detektor so einen Namen?
Ja, die haben alle verrückte Namen.
Ja, dann sag mal, also wie heißt dein, du hast gerade gesagt, dein Lieblingsding?
Von Es gibt CT, um bei dir jetzt gerade zu bleiben, es gibt zum Beispiel einen CTX 3030, der ist sehr ähnlich an der Bezeichnung, die du gerade gebracht hast. Dann gibt es noch einen Deus 2, der göttliche. Es gibt den Legend, der legendäre. Also sie haben natürlich alle so typisch, ja, ich sage mal, sehr männliche Namen, ne? Und oder irgendwie was Fortunis so, ja. Das ist schon crazy.
Okay, dann fährst du jetzt in Urlaub. Nimmst den Fortunis mit und dann gehst du da schön in El Cotillo, Fuerteventura, an Strand. Mhm. Und dann sagen deine beiden Kinder oder deine Partnerin, sag mal, hast du sie nicht, du hast sie doch nicht mehr alle. Oder sagen die, cool, Carsten, geh mal kurz und davon gehen wir heute Abend essen.
Ja, also das Thema Partnerin, ich hatte ja irgendwann eingangs erwähnt, bei der Geschichte, wie das alles entstanden ist, dass meine Ex-Frau mir das damals geschenkt hat, um mal das aufzugreifen. Also klar, du brauchst schon, das ist natürlich nicht einfach. Also eine normale Beziehung, wenn man das so exzessiv macht, schon schwierig. Aber wenn dann die ersten Goldringe nach Hause kommen, dann
ist wieder okay, ne?
Dann ist das wieder in Ordnung. Ich hatte mal einen Ring von Tiffany's. Damals auch, also ich spreche jetzt auch von meiner Ex-Frau, den hatte ich dann abends auf den Schuhschrank gelegt beim Reinkommen, weil der sah ja top aus mit Stein und reinstes Silber. Als ich am nächsten Morgen runterkam, war der Ring weg. So, hatte meine Ex-Frau den schon an den Fingern dran. Also das geht schon schnell. Also dann ist das Hobby wieder cool.
Also ich würde jetzt mal aus deinem Repertoire den Legend nehmen, weil es geht jetzt für mich darum, habe ich mit Arndt auch im Vorfeld drüber gesprochen, gibt es bei euch, unter euch Schatzsuchern, die Legende? Gibt es den größten Schatz aller Zeiten, auf den versuchen alle zu finden? Gibt es sowas?
Ja, sicherlich, ne? Es ist aber unter echten Schatzsuchern ist das Bernsteinzimmer der Rolling, also der größte Witz überhaupt, also das ist der Witz, der immer gemacht wird mit dem Bernsteinzimmer oder dem Goldzug von Hitler und was weiß ich. Das sind natürlich alles so Legenden, ne? Es gibt tatsächlich Schätze und es gibt sie auch, um jetzt mal ein konkretes Beispiel zu liefern, aber auch völlig profan. Also nicht diese großen Legenden, sondern nimm das Beispiel vor Weihnachten. Es kommt ein Anruf rein von einem Suchauftrag. Es geht um Gold und Silber vergraben im Garten. Von
aber von mir wahrscheinlich.
War der von dir? Ach, hätte ich ihn bei dir abliefern sollen? Mist. Naja, pass auf, aber die Eltern von denen haben das vergraben, die sind beide gestorben jetzt, die Mutter ist letztes Jahr gestorben, die haben das immer so erzählt, aber nie gesagt wo. Keiner wusste also wo genau im Garten. So, die haben selber einen Eimer oder eine Kiste mit Silbermünzen gefunden und wussten, da muss noch mehr sein, haben aber nichts gefunden, haben uns beauftragt, ich ziehe da nach 2 Stunden Suche ein Einmachglas aus 50 Zentimeter Tiefe nach oben, was voll ist mit Goldschmuck, Goldmünzen, Krügerrandmünzen, Stichwort Krügerrand, eine Münze, aktueller Preis 3.500 Euro. Also du kannst dir ungefähr vorstellen, um was für Werte es da ging.
Ich habe davon noch nie gehört. Erklär mal kurz.
Krügerrand oder vergrabene Goldschmuck?
Krügerrand.
Krügerrand ist eine sogenannte Wertanlagemünze. Das heißt, Leute, die, sagen wir mal, die an die Schließfächer an der Sparkasse Gelsenkirchen, die da nicht mehr dran glauben, weil die ja alle aufgemacht worden sind, gehen jetzt die Leute hin und vergraben lieber ihr Gold, sicherer als bei der Sparkasse. Okay, Spaß beiseite, aber das ist der Hintergrund, die Leute, die zum Beispiel Banken nicht vertrauen, die vergraben dann halt eben Werte bei sich im Garten. Okay. Und das ist wirklich häufiger, gerade bei dieser Nachkriegsgeneration, wie die jetzt bei diesem Auftrag, wo jetzt die Mutter gerade gestorben ist, die haben ja damals auch schon, die haben es ja miterlebt, wie so ein System zusammenbrechen kann und sich ein Staat neu ordnen muss und du dann irgendwie 2-3 Jahre, bis ein neues Geldsystem funktioniert, dann hast du halt eben nichts. Und die haben halt wirklich ihr Zeug vergraben im Garten. Und das ist wirklich oft passiert. Also es gibt mehr Gärten in Deutschland, wo Geld vergraben liegt, als Schätze. Das wollte ich damit sagen.
Kannst du sagen, was das für einen Wert hatte, dass ihr da rausgeholt habt?
Also ich würde schätzen so zwischen 40.000 und 50.000.
Ist das der größte Wert, den du je gefunden hast, oder was ist der größte Wert, den du mal gefunden hast?
Also es ist natürlich auch so, dass auch Auftraggeber reinkommen, die nicht genannt werden wollen. Und dann gilt natürlich auch so das Gentleman Agreement. Der Gentleman genießt und schweigt. Ja, es gibt natürlich dann auch immer einen Finderlohn, den man vorher ausmacht. Mhm. Ich habe auch schon mal nach mehr Werten gesucht. Ich sage es mal so. Ob das jetzt erfolgreich gewesen ist, wer weiß. Lassen wir mal dahingestellt. Vielleicht holt das Finanzamt mit oder so.
Aber dieses Thema Finderlohn, woran bemisst er sich? Ist das ein Goodwill des Auftraggebers oder sagst du, mir gehören sowieso immer 30-40%, wenn ich jetzt was finde, dass das sich für dich auch lohnt?
Ja, also das Schlimmste ist natürlich vorher da nichts festzumachen oder auszumachen mit dem Auftraggeber. Das muss vorher, kläre ich immer ganz klar mit dem Auftraggeber, du, also 10% ist Minimum. Manchmal sage ich dann auch, plus Film für meinen YouTube-Kanal. Und wenn er sagt, nee, dann sage ich, ja gut, dann kostet es aber 20%. Mhm. So zwischen 10 und 20% kann man ausmachen, je nach Wertigkeit des Schatzes. Ich habe das auch schon mal umsonst gemacht. Da hat jemand, der keinen Job hatte, seinen Ring verloren. Da habe ich dann gar nichts für genommen. Ne? Mhm. Eine Kiste Bier für 10 Euro. Aber ich entscheide das immer so ein bisschen auch anhand des Auftraggebers. Hat der Kohle, ja oder nein? Und natürlich, was wird gesucht? So. Mhm.
Was du suchst, da nimmst du auch viele, viele, viele Menschen auf YouTube mit, auf deinen Social-Media-Kanälen, in Summe um die 500.000 Menschen, die dich da begleiten. Was wollen die? Was fordern die? Sagen die dir auch, ey Carsten, such mal eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg oder noch besser aus dem Ersten Weltkrieg oder warum suchst du nicht endlich mal in Griechenland oder so? Also gibt es da Leute, die dich wirklich aktiv auffordern, spezielle Sachen zu suchen?
Ja, tatsächlich. Also die Diskussion, sage ich mal, über die Themen auf meinen Social-Media-Kanälen, die ist quasi täglich im Gange. Tatsächlich würde ich zum Beispiel, wenn jemand sagt, such doch mal nach einer Bombe, würde ich sagen, dem würde ich einen Vogel zeigen. Weil ich würde natürlich niemals hingehen und aktiv danach suchen und würde das auch niemandem empfehlen. Aber wie ich eben schon sagte, allein im Kölner Umfeld, hier liegen so viele Kampfmittel noch im Boden. Allein die Stabbrandbomben, die wurden ja millionenfach abgeworfen. Das heißt, du triffst, natürlich kannst immer darauf treffen, aber gezielt danach suchen, das würde ich niemandem raten. Um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, klar, die Leute wollen das Abenteuer haben, was sie selber nicht erleben können, weil sie vielleicht nicht reisen können, nicht die Möglichkeiten haben, vielleicht nicht die Technik haben, vielleicht nicht das Geld haben, vielleicht auch keinen Bock haben, sich von der Couch zu bewegen, weil das ist natürlich auch anstrengend, was ich da mache. Mhm. Aber die Leute haben Bock auf dieses Abenteuer und dieses Entdecker-Feeling auch. Ich weiß ja auch, und das Ding ist, gibt auch schon mal Leute, die haben mir vorgeworfen, ja, das ist doch gefaked. Zum Beispiel bei der Goldmünze, weil die nicht glauben konnten, dass die Goldmünze, ohne irgendwie angelaufen zu sein, im Original aus dem Boden kommt. Sondern heißt dann, ja, ist doch fake. Aber bei mir ist nichts fake. Und genau das ist, glaube ich, das Erfolgsgeheimnis, weil darum sieht man mich auch ganz oft in solchen Situationen wie Rumpelstilzchen rumspringen, rumschreien, verrückt lachen. Das ist halt so die echte Emotion auch. Da ist halt nichts gestellt. Das kannst du nicht schauspielern. Und das ist, glaube ich, das, warum die Leute sagen, wir bleiben da dran, wir wollen diese Abenteuer mit dem erleben zusammen und als wären die live dabei. Die GoPro läuft ja, steht ja immer neben mir. Da ist ja quasi der Zuschauer ist immer neben mir an meiner Schulter live dabei, wie als würde er neben mir stehen. Und klar, das Thema Zweiter Weltkrieg ist ein Thema, was viele auf YouTube interessiert, aber auch natürlich Antike, also Römer-Sachen auch. Aber grundsätzlich ist es dieses Entdecker-Feeling. Ich sage immer, wie Überraschungsei, Spannungsspiel und Schokolade so ein bisschen. Das ist das, wo die Leute Bock drauf haben. Aber nach Möglichkeit, das per Knopfdruck oder per Druck auf die Fernbedienung abzurufen und schön die Füße hochlegen zu können und gucken, wie der Konze sich 3 Meter nach unten gräbt.
Ich meine, das Thema Schatzsuche, das fasziniert einfach. Indiana Jones Filme, die ganzen, oder andere Filme, die sich um dieses Thema kümmern, die sind fast immer Erfolge. Da geht es aber natürlich immer auch so beim Thema Schatzsuche um Knobeln, um Rätsel lösen.
Ja.
Musstest du für einen Schatz auch schon mal ein Rätsel lösen oder ist das so ein Mythos? Ja, es ist ja nett, aber ein Rätsel löse ich nicht, sondern ich gehe mit meinem Fortunis los und der führt mich schon. Ja. Oder löst du auch bewusst Rätsel und Knobelst? Ja, erzähl mal.
Ja. Tatsächlich, ich habe einen schönen Fall von 2022. Ich hatte eine Anfrage auch von einem Landwirt. Sie haben in den 80er Jahren, auch tatsächlich wie so eine Art für eine Schnitzeljagd, für den damaligen Neffen, haben sie in den 80er Jahren einen Schatz vergraben. Also die haben zur D-Mark-Zeit hunderte D-Mark-Münzen vergraben, eine Uhr, Silberbesteck, persönliche Gegenstände. haben das in eine Tüte gewickelt, dann in eine Kiste, haben diese Kiste vergraben, haben auch eine Schatzkarte sogar gemacht und haben die dann in zwei Teile durchgeschnitten und an verschiedene Leute gegeben. Das heißt, es war tatsächlich ein richtiges Rätsel. Mhm. Problem war nur, als sie dann irgendwie Jahre später das als Geburtstagsgeschenk irgendwie schenken wollten, haben sie festgestellt, ja, Moment mal, hat sich das Ganze hier total verändert. Wo genau war das eigentlich? Da sind dann plötzlich Bäume gewachsen, die vorher nicht da waren. Und jetzt kommt das Entscheidende, der zweite Teil der Schatzkarte, darum, niemals eine Schatzkarte in zwei Teilen. Der zweite Teil der Schatzkarte ist abhanden gekommen, weil irgendwie die Omi beim Aufräumen hat, aber was soll denn der Scheiß hier ab in den Müll, zack, war die zweite Schatzkarte weg. Und das war dann ziemlich schwer, ohne den zweiten Teil herauszufinden, wo dann dieser Familienschatz vergraben war. Und ich hatte die Aufgabe, 2022, da hinten irgendwo auf dem Gelände muss es sein, Carsten. Also mehr wusste man nicht mehr. Ja, und ich hatte dann die Aufgabe, den zu finden. Hab das tatsächlich auch geschafft, nach zwei Tagen Suche. Und das war natürlich auch mega, also weil wenn du dann, die Holzkiste war schon zerfallen, aber ich habe gemerkt, an der Tüte und an dem Gewicht und am Signal wusste ich schon, das muss es sein. Und dann geht die Erde weg, du greifst da rein und hast plötzlich zwei Hände voll mit D-Mark-Stücken aus den 80ern, das war so geil. Also das war wirklich mega, aber es hat auch da lange gedauert, das einzugrenzen. Ich habe es dann über alte Karten tatsächlich herausgefunden, also alte Satellitenaufnahmen. Und sie hatten es damals zwischen vier Bäumen vergraben und haben quasi zwischen den Bäumen Linien gezogen. Und die Bäume waren heute zum Beispiel teilweise gar nicht mehr da. Und keiner wusste es mehr so genau. Und anhand der Karte von 1986 konnte ich sehen, wie die Vegetation war und habe dann auf der Karte quasi Striche oder Linien gezogen zwischen den alten Bäumen. Und genau da lag der Schatz vergraben.
Gibt es auch potenzielle Kunden, die anfragen, in der Hoffnung, dass du was findest? Also wenn ich jetzt sage, bei meinen Eltern im Garten, keine Ahnung, ob die jemals was vergraben haben, außer mein Zwergkaninchen. Vielleicht liegt da ja was. Könntest du mal kommen und gucken und vielleicht buddelst du ja was aus? Gibt es das auch?
Das gibt es auch, ja. Das gibt es tatsächlich oft. Und also vom Familienstreit bis hin zum, wie du sagst, Fall, wo man auf Vermutung mal den Garten absuchen lässt. Ja, das gibt es. Das mache ich ja auch. Tatsächlich nehme ich da auch was für. Also, weil du weißt ja nicht, ob du dann irgendwie da zwei Tage umsonst unterwegs bist und hast gar nichts. Aber ja, und wie nochmal, also die gerade diese Nachkriegs- oder Kriegsgeneration, die jetzt, ich sag's jetzt mal, also die jetzt so, ja, die jetzt das Zeitliche segnen, um es mal vorsichtig auszudrücken, da ist das halt oft nicht weitergegeben worden. Dann heißt es dann, ja, wir haben damals was vergraben. Ja, und wo genau? Ja, weiß ich nicht. Ich hatte zum Beispiel einen konkreten Fall. Da gibt's auch wurden zwei Gläser mit Krügerrand vergraben, also diesen besagten Goldmünzen. jeweils 50 Stück pro Glas. Ich hatte ja eben gesagt, 3.500 Euro ist aktuell eine Münze wert. Rechne kurz mal 50, dann weißt du, dass sich das lohnt. Aber das zweite Glas, man wusste nur noch so ungefähr wo. Aber nicht mehr wo. Und ja, das ist oft so. Das ist oft so. Also, wie gesagt, also es schlummert in den deutschen Gärten schlummern mehr Goldschätze, als man meint.
Ich würde mal meine Eltern einfach gleich anrufen und Krügerrand mal fallen lassen und auf die Reaktion warten. Und mal gucken, ob ich dich danach kontaktiere, dass du mal vorbeischaust. Aber
jetzt will der Junge schon ums Erbe betteln hier. Der will den Krügerrand haben. Ja, aber tatsächlich, also sag mir, wo es ist. Dann machen wir einen Preis aus und dann.
Also wir machen 10% und YouTube-Video.
Ja, okay. Du willst die Variante nehmen und die Sparvariante. Okay. Aber ist okay. Machen wir.
So, ich mische mich ungern ein in eure Verhandlungen. Carsten, wenn man bei uns in Hamburg an der Elbe so entlang geht, sieht man auch regelmäßig Leute mit so einem Sucher. Und ich gebe zu, wenn ich da mit meiner Familie so bin und wir sehen die, dann denke ich mir manchmal, das sind aber ganz schöne Nerds. Wie reagieren die Leute auf dich?
Es ist wirklich sehr unterschiedlich. Und ja, du hast recht, natürlich. Man denkt so ein Metallsuchgerät, ja, was, hat er sonst nichts zu tun im Leben? So, ja, klar. Also es ist so ein nischiges, nerdiges Thema irgendwo. Da gebe ich ja schon vollkommen recht. Auch wenn das Hobby durch Covid schon einen Push bekommen hat, also einen Boom erlebt hat, weil halt eben es ein Hobby ist. Du kannst alleine machen, du bist draußen an der frischen Luft, es gab keine Einschränkung dafür. und du konntest ja sonst nichts machen. Mhm. Aber weg davon, ja, es ist ein nerdiges Thema, weil du natürlich, und jetzt müssen wir auch mal Butter bei die Fische machen, wenn, auch wenn ich unterwegs bin, auch als Profi, sage ich jetzt mal, trotzdem gräbst du 80% Schrott. Mhm. Also sowohl auf den Antikflächen als auch, und wenn ihr zum Beispiel am Strand unterwegs bist, natürlich auch. Also das ist halt eben schon, du brauchst extrem viel Geduld, extrem viel Zeit, aber das macht natürlich dann auch die Momente, wo es wirklich richtig knallt, so besonders. Mhm. Und das ist, also, das ist ein Adrenalinkick, das kannst du, das kann ich nicht beschreiben. Das ist wie Weihnachten, Ostern und bester Sex an einem Tag zusammen.
Es ist ja auch fast so ein bisschen wie, kann man nicht, weiß ich, aber so ein bisschen gezieltes Lotto spielen. Also wenn du jetzt, das Ding schlägt 100-mal an, du bist 100-mal euphorisch kurz vor der Superzahl und nur 20-mal ist halt irgendwas dahinter.
Ja, ist auf jeden Fall, die Chance auf jeden Fall größer als beim Lotto spielen, würde ich sagen. Das ist definitiv so. Aber du hast natürlich auch den Aspekt, du bist draußen, du bist an der frischen Luft, du kriegst den Kopf frei. Ich mache zum Beispiel auch ganz oft mein Handy auf lautlos zumindest, dass ich dann meine Ruhe habe und dann kannst du auch super abschalten. Ne? Also das ist auch nochmal ein schöner Aspekt und dann fällt es dir gar nicht so schwer, auch mal ein bisschen Schrott mitzunehmen. Tust was Gutes für die Umwelt auch. Ja. Der Landwirt freut sich auch, wenn du von seinen Flächen den Schrott mitnimmst. Also gibt auch viele positive Aspekte, um sich dann den Scheiß irgendwie schön zu reden. Nein, Quatsch.
Nein, aber ich bin ein großer Freund von im Hier und Jetzt sein. Und das ist ja auch, du bist fokussiert, du bist bei der Sache, bist in deinem Tunnel, bist draußen, machst was Positives. Also ich kann dem schon was abgewinnen. Wir haben hier bald bei Freunden wieder Kindergeburtstag und da ist das Thema Schnitzeljagd ja auch ganz oben immer auf der Liste. Und ich weiß noch, früher für mich Schnitzeljagd, ich konnte es nie so gut, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich war nie ganz vorne mit dabei. Aber wenn man jetzt, hast du für mich 2, 3 Tipps für die Schnitzeljagd mit Kindern, die ich dann mitbringen kann, wo ich sage, vom Profi persönlich?
Also was auf jeden Fall super funktioniert, kann ich dir sagen. Auch das Thema hatten wir eben bei meiner ersten Goldmünze, die ja für mich auch so aussah wie diese Gold-Kaugummi-Dinger aus den 80ern. Davon eine kaufen, eine ganze Kiste, so eine Dekokiste, so eine Holzkiste, wie ich sie ganz oft auch hier im Studio habe, voll machen mit diesem Gold. Das knallt bei Kindern, das finden die super. Und dann natürlich noch so ein paar andere Süßigkeiten dazulegen, wie die da jetzt reinkommen in den Schatz, ist egal, aber diese goldenen Kaugummi-Münzen, das funktioniert. In Masse aber. Muss schon gut aussehen.
Und hier und da so eine kleine Fährte legen.
Ja, du musst die Kids natürlich schon bei Laune halten. Ja, so ein paar, so auch von diesen Goldmünzen, so ein bisschen streuen. So. Aber es muss schon Gold sein. Gold funktioniert immer. Ich sag's dir.
Carsten, du hast dir als German Treasure Hunter ja selbst diesen Titel gegeben und so eine Marke aufgebaut. Was ich finde, ein super smarter Move ist, um sich einfach eben auch abzuheben von den vielen anderen, die vielleicht diesem Hobby nachgehen. Was hat denn der German Treasure Hunter so als nächstes auf der Suchkarte? Was sind deine Projekte, die so anstehen?
Es war tatsächlich damals wirklich nur ein Arbeitstitel, weil ich noch nicht wusste, was ich damit mache. Ich habe ja erwähnt eben auch, dass ich ursprünglich viel Messe- und Eventfilm gemacht habe und das war immer nur so ein Projekt nebenbei, einmal im Monat Spaß haben. Daraus ist jetzt durch Covid mein Beruf geworden und es entstehen natürlich durch die große Reichweite auch immer mehr Möglichkeiten. Europaweit, also es geht dieses Jahr wieder nach Finnland, Wikinger-Schatzsuche, es geht hoch nach Lappland, SS gegen russische Soldaten, da oben Lapplandkrieg werden wir suchen gehen, dann geht's nach Dänemark, auch wieder Wikinger-Schatzsuche, es geht nach Polen rüber, es geht schon ganz bald wieder auf die Insel in Holland, Texel, dann bin ich noch dran, da schaue ich noch, wie ich das finanziert bekomme. Ich wollte schon immer mal suchen gehen am Spring Break Strand in Florida. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine ziemlich lukrative Geschichte ist, weil die da natürlich alle sturzbesoffen ins Meer springen und sich nach ihrem Urlaub fragen, sag mal, wo ist eigentlich meine Goldkette hin? Und das Ziel ist natürlich, dass ich die finde. Kostet aber natürlich ein paar Mark, das zu realisieren. Also es gibt ganz, ganz viele spannende Schauplätze in ganz Europa, auf der ganzen Welt. Und das ist auch das, was, ja, was das Feuer auch so am Leben hält bei mir, das Thema Schatzsuche. Ich will ja, ich will halt eben tolle Geschichten auch erleben. Nicht nur für mein Publikum auf Social Media, sondern auch für mich. Es ist doch geil. Also wenn du damit dein Leben finanzieren kannst, indem du durch die Weltgeschichte fährst und Schätze ausgräbst oder Geschichte ausgräbst, muss ja nicht immer der Schatz sein. Ne? Wir hatten das zum Beispiel letztes Jahr in Polen. Da waren wir an der ehemaligen deutsch-polnischen Grenze, wo der erste Schuss gefallen ist im Zweiten Weltkrieg. Und da haben wir ein Müllloch ausgegraben, wo quasi die Original, der ganze Müll von der Zollstation drin war. Und du konntest von der Zahnbürste von den Soldaten bis hin zum Rasierer, die Brille, also das Monokel von den Soldaten, alles lag da drin. Kommt auch alles ins Museum tatsächlich. Mhm. Also ist mir auch ganz wichtig, das zu sagen, dass für mich nicht wichtig ist, irgendwie aus dieser Zeit was zu finden, sondern dass der Kreis auf der Geschichte sich schließt. Alle die Funde, die ich da gemacht habe, kommen ins Museum, auf Texel auch. Da ist, grabe ich auch an einem Bunkersystem der deutschen Wehrmacht. Das kommt alles auch in die Museen vor Ort. Und mir ist halt wichtig, diesen Kreis auf der Geschichte wieder zu schließen. Zum Beispiel auch, was Antike angeht, meine römische Fibel, die ich gefunden habe, die ist auch im Museum. Also das ist halt schön. Das ist einfach schön.
Ja. Carsten, bevor ich mich jetzt intensiver mit Legend und Deus beschäftige, welche ich mir zulege, kommen wir zu unserer Abschlussfrage. Mhm. Die zielt darauf ab, auf welches erste Mal du dich in Zukunft noch freust.
Wow, die Frage hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Das erste Mal, was ich in Zukunft, ja, boah, das ist echt schwierig. Aber, das klingt jetzt total blöd, es ist der römische Pott, wie man bei uns sagt. Das ist noch etwas, was mir in der Sammlung fehlt. Das bedeutet eine römische Amphore voll mit Silberdenaren oder Gold. Also Aureus wäre natürlich auch schön, aber das fehlt mir noch als Fund auf der Lifetime-Liste, einen römischen Pott zu finden, wie man bei uns sagt. Also eine Amphore voll mit römischen Silbermünzen. Also ein echter Schatzfund aus der Römerzeit. Das ist was mir fehlt. Und auf dieses erste Mal warte ich. Ich hoffe, ich lande nicht mit einem Herzinfarkt im Krankenhaus danach, weil dann ist Puls, dann rastet der Konto komplett aus.
Carsten, dafür drücken wir die Daumen und bedanken uns ganz herzlich für deine Zeit hier. Das hat echt großen Spaß gemacht. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt und dachte, schon über 50 Minuten. Das war echt sehr, sehr kurzweilig. Vielen Dank.
Ja, ebenfalls.
Danke dir, Carsten.
Ich danke auch. Spaß gemacht. Danke sehr.
Und ich hoffe natürlich jetzt, dass wir jetzt nicht irgendwie die Hörer dazu animieren, zum großen Konkurrenten von dir zu werden. Und da es jetzt so ein Eigentor war hier, das glaube ich.
Nein, ach, nein, nein. Wenn die zwei Tage unterwegs gewesen sind und sehen, wie viel Schrott ich ausgrabe, ja, man braucht wirklich sehr, sehr viel Geduld. Aber wenn dann dieser Moment kommt, das ist unbeschreiblich, ist einfach unbeschreiblich, wirklich.
Ich werde es mal versuchen.
Ja, sag Bescheid. Wenn es nicht klappt, melde dich, ne?
Das Schlimme ist, Carsten, Martin ist wirklich so ein Typ. Ich sehe gleich schon ihn suchen auf Google. So, was hat der nochmal gesagt? Welchen soll ich nochmal holen? Und dann in zwei Wochen siehst du in Minden plötzlich irgendwie Martin im Garten seiner Eltern den Garten umgraben.
Ja, könnte vielleicht auch in der Tagesschau dann irgendwie kommen oder so. Also ja, ne? Haltet euch bereit. Ich glaube da an große Sachen.
Also, vielen Dank.
Ich drücke euch die Daumen. Vielen Dank.
Schöne Grüße da draußen. Macht's gut. Ciao, ciao.
Merci. Alles klar. Ciao.
Ciao.